Vergangene Woche fand die regelmäßige Sitzung der FED statt und viele erwarteten eine Senkung der Leitzinsen, die aber nicht passierte. Dennoch deutete Jeremy Powell an, dass sie am Plan der Leitzinssenkungen, nämlich drei Stück, dreimal 25 Basispunkte oder dreimal 0,25% Leitzins, also insgesamt 0,75% Senkung für dieses Jahr festhalten würden. So, das ist jetzt eine komische Sache. Sie wollten doch senken, aber jetzt tun sie es dann doch nicht. Im ersten Quartal, dann doch wohl im zweiten Quartal oder auch nicht. Schwierig. Japan dagegen erhöhte die Leitzinsen. Und zwar ist es ein dramatischer Pivot, wie man das so im Angelsächsischen sagt, ein Wendepunkt, der dort in Japan passiert ist. Ja, aber die haben nur um 0,1% erhöht. Was soll denn das zeigen? Das soll zeigen, dass Japan die problematische Lage erkannt hat und jetzt die Leitzinsen mal erhöht hat um dieses 0,1%. Aber die Wirtschaft ist dermaßen hoch dort verschuldet, dass die auch diese 0,1% fast nicht ertragen kann. Also da sieht es dann in Japan auch relativ schwierig aus. Aber sie haben erhöht. Aus welchem Grund? Ja, das kommen wir gleich dazu. Und es ist aus meiner persönlichen Sicht in der Zukunft weniger wahrscheinlich geworden, dass es zu einer Leitzinssenkung kommt. Weil sie es jetzt nicht gemacht haben, sondern lassen wir uns noch ein bisschen Zeit zu. Allerdings erwecken sie den Anschein, dass die Zinssenkung ganz sicher kommen wird. Ja, was ist denn da los? Ne? Wir erinnern uns daran, dass die Zentralbanken massiv in der Vergangenheit schon gewarnt haben, dass die Banken ja unterkapitalisiert sind. Und in den USA kursierte vor über einem Jahr, glaube ich, eine Liste von 722 Banken, deren Eigenkapital auf unter die Hälfte abgesunken sei oder auf die Hälfte abgesunken sei. Nun, das ist nicht besser geworden, das ist eher schlechter geworden. Und wenn man sagt, so 722 Banken auf die Hälfte runter, dann sind dabei sicherlich 100 Banken, die drunter sind, ne? Und wer nun glaubt, hier in Europa wäre alles viel besser, nein, eher nicht. Ich habe letztlich mal ein Video über einen potenziellen Bankenzock, den ich nicht gemacht habe, gedreht, wo man sieht, wie das mit der Bankenlandschaft aussieht. Ich gebe Ihnen den hier oben mal als Link mit rein. So, jetzt versuchen wir mal der ganzen Geschichte ein bisschen auf den Grund zu gehen, woran es denn nun überhaupt liegt. Und vom Titel her wissen Sie, es geht um die Schulden. Und da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer darum kümmern. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und als erstes werfen wir mal einen Blick auf die US-amerikanische Schuldenuhr. Und die steht auf 34,5 Trillion US-Dollars. Jetzt muss man wissen, dass die Zählung von Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden, wie wir sie hier in Deutschland haben, im Angelsächsischen so nicht geht. Da gibt es Million, Billion, Trillion. Man hat also die Arten ausgelassen. Das heißt, 34,5 Trillion sind Billionen. So, also 34.500 Milliarden US-Dollar. Das ist deren Schuldenuhr. Das ist heftig. Und darum soll es jetzt im Speziellen gehen. Und die USA, und diese Zahlen müssen wir jetzt mal ins Verhältnis der Wirtschaftsleistung eines Landes setzen, weil wenn ein Land sehr groß ist und sehr reich ist und so, dann wäre das ja alles gar kein Problem. Und die USA haben ein BIP, also alle Waren und Dienstleistungen, die in dem Land erschaffen werden, im 2023 von ungefähr 23,3 Billionen US-Dollar. Und sie haben Schulden von 34,5 Billionen US-Dollar. Das heißt, sie liegen über 100%, die sie verschuldet sind. Sie müssen rechnerisch 1,5 Jahre mit allem, was sie arbeiten, müssen sie dafür arbeiten, um theoretisch diese Schulden zu tilgen. Und das schaffen sie natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, die Schulden wachsen. Ne? Wir hier im Land sind da deutlich kleiner. Wir haben ein BIP von 4,3 Billionen US-Dollar. Und deshalb, und wenn wir das jetzt bei uns mal angucken wollen, wie passt denn das zusammen zu unseren ja, zu unserer Bevölkerung, dann müssen wir jetzt mal unsere echte Bevölkerung uns anschauen, die mit diesem BIP versorgt wird und wie viel das nun sind. Nun, die letzten Zählungen offiziell lagen irgendwo bei 84 Millionen Einwohnern, die wir haben. Und letztlich kamen die Zahlen raus, 1,5 Millionen Ukrainer leben bei uns. Und seit 2015 hat es ja eine heftige Armutsmigration bei uns auch gegeben. Das sind auch nochmal Millionen, die da gekommen sind. Das findet sich alles selten explizit in den Statistiken, sondern wird ordentlich verbuddelt. Und das macht ein BIP pro Kopf, wenn man so einfach mal 87 Millionen Einwohner im Land annimmt, von ungefähr 50.000 US-Dollar. Nun, warum rechne ich hier nicht in Euro, sondern in US-Dollar? Nun, A, in erster Näherung kannst du sagen, das Gleiche. Aber es geht darum, dass diese Zahlen sich international jetzt mit USA vergleichen lassen, wie ich das hier nun vorhabe. So, und wie steht es um die Einwohnerzahl in USA? Denn auch dort müssen wir jetzt mal pro Einwohner die Sache rechnen. Offiziell wird die Einwohnerzahl in den USA derzeit von 340 Millionen genannt. Und ich halte das für grob untertrieben. Denn unter der Regierungszeit von Biden soll sich die Armutsmigration aus Mittelamerika verdoppelt haben. Deshalb gibt es ja auch diese Konflikte an der Grenze mit Texas, wo die Federal Troops da die Estrad-Stahlzäune wieder abbauen wollen. Und die Texaner stellen sich davor und sagen, das passiert nicht. Und Texas hat da einen interessanten Move gemacht. Und zwar haben die die Armutsmigranten genommen und haben die mit Bussen in den Staat New York gekarrt. Und zwar nicht nur ein paar, sondern so richtig viele. Und haben die dann da ausgelassen und gesagt, ihr wollt die haben, kümmert euch drum. Ne? So, und dann gab es jetzt ein paar Aussagen von vom Bürgermeister der USA und hat gesagt, New York City wird nie wieder so sein, wie es früher mal war. Es wäre eine Katastrophe, was da gerade passiert. Und ein Banker, den sie letztlich interviewt haben, irgendwo in Österreich war das, der hat davon gesprochen, dass also er in einem guten Viertel wohnt und da kommt es fast täglich zu Schießereien. Und es wäre also ganz schön unsicher dort geworden. Ja, kommt vor. Ne? Shit happens. Die Auguren sagen, dass während der Amtszeit von Joe Biden 10 Millionen Illegale über die Grenze gekommen sind, in 2 Jahren. Ne? Jetzt machen wir einfach mal einen dicken Daumen und sagen, es wären 350 Millionen, die in den USA wohnen. Ob es 340 oder 360 sind, am Ende macht es in den Zahlen nicht so wirklich viel aus. Und das macht ein BIP pro Einwohner von 66.500 US-Dollar. Also deutlich besser als bei uns. Aber aufgemerkt, das sind relativ aussagefreie Mittelwertbildungen. Da sind ja die Superreichen mit dabei, genauso wie die Armen in der Bevölkerung. Und die Mediane, also 50% haben mehr, 50% haben weniger, werden deutlich darunter liegen. Dass also die Mehrheit der Leute deutlich weniger hat, weil die Upper Class, die das Geld vernünftig angelegt hat und ordentlich Zinsen kassiert, überwiegt da ganz, ganz deutlich. Und die Vermögensspreizung ist in den USA viel größer als bei uns. Wir, wo die Vermögensspreizung immer von der Linken ganz ange... Wir haben so ziemlich die wenigst gespreizten Einkommensverhältnisse, die es gibt. Und die Superreichen bei uns, ja, die sind längst weg. Die kannst du bei uns auch nicht mehr versteuern, auch wenn die Grünen das und Roten das permanent hier auf dem Tablett vor sich tragen. Wir müssen die Reichen besteuern. Ne? Die sind weg, die versteuern nicht mehr bei uns. Sehen wir ja an dem Herrn Wirth, dem Schraubenwirth. Ne? Der hat letztlich ganz, ganz groß darum getönt, dass also die alternative Partei von seinen Mitarbeitern bitte nicht gewählt werden soll. Wenn man dann genauer hinterguckt, der ist nach Österreich, hat er im Prinzip sich verlagert, weil dort steuerfrei vererbt werden kann, wie übrigens auch die Besitzerfamilie von Volkswagen und Porsche. Die sitzen auch in Österreich, weil da Erbschaft steuerfrei ist. Und aus seinem Geschäft selber hat er dann wohl in die Schweiz gelegt, weil es da die niedrigsten Steuern gibt. Sie sehen, wie die ganze Geschichte dort läuft. Und dann kann man natürlich hurtig hier solche Töne schwingen, weil es ihn ja selber nicht betrifft. Ne? An der Stelle also mal ein bisschen vorsichtig. So, sehen wir uns jetzt. Ach ja, und der Herr Wirth hat also Privatflugzeug, Jet. Ne? Und er hat also eine Mordsjacht. Und wenn man sich überlegt, was die für CO2-Ausstoße hat, und dann hält er da der aktuellen Regierung die Stange. Ja, ich weiß ja nicht. Ne? Na gut. So, jetzt sehen wir uns die Schulden der beiden Länder an. Die USA haben Schulden, wie gesagt, von 34,5 Billionen oder 34.500 Milliarden. Und die Schulden erhöhen sich derzeit mit einer Rate von 3 Billionen pro Jahr. Das ist heftig, ne? Teilen wir diese 34,5 Billionen durch die 350 Millionen an Arbeit, an Bürgern, die arbeiten auch nicht alle, so sehen wir rund 100.000 Dollar pro Bürger an Schulden. Viel gravierender jetzt als die Anzahl, die schiere Anzahl an Schulden pro Bürger ist die Neuverschuldung pro Jahr in Höhe von derzeit 3 Billionen. Das sind immerhin 9% des BIPs pro Jahr. Das geht to the moon. Da sieht man jetzt exponentielle Zeiten. Und dass das BIP diese Steigerung mitmacht, ich wage es zu bezweifeln. Das glaube ich nicht. So, und jetzt vergleichen wir das mal mit uns, weil wir sind ja alle viel, viel besser, ne? Ja, sind wir das? Wir haben eine Neuverschuldung laut Bundeshaushalt von 45,6 Milliarden Euro. Das sind 49,5 Milliarden US-Dollar für 2024. Und bezogen auf das BIP sind das nur 1,2%. Also Entwarnung, alles gut. In den USA liegt man immerhin bei 2,9%. Also die eine Billion auf die 34,5 Billionen. Addieren wir bei diesen sogenannten Sondervermögen, die wir noch haben, also unsere Sonderschulden zu unseren Zahlen noch hinzu, das sind immerhin 300 Milliarden, Wumms und Doppelwumms. Natürlich, die werden auf mehrere Jahre verteilt, so verdoppelt und verdreifacht sich auch unsere Zahl an Neuverschuldung von diesen 1,2% sicherlich auf die 3 oder sogar 3,2%. Ne? Also es geht sicherlich massiv nach oben und wir kommen da auch auf die US-Zahlen drauf. Wir sind nicht besser als die USA an dieser Stelle. Wir versuchen nur, diese Zahlen irgendwo im Haushalt zu verstecken und zu verbuddeln, damit ja, die Medien hier über diese Zahlen nicht berichten. Aber auch dieses Sondervermögen muss mit Zinsen bedient werden. Und wir müssen sie auch tilgen. Tilgen denkt da niemand. Also Rückwärtsgang nie, vorwärts immer, rückwärts immer. Ne? So. In 2022 gaben die USA noch 475 Millionen Dollar für Zinsen aus. Nur, muss man dafür sagen. In 2024 werden die Zinsen das erste Mal die 1 Billion Dollar überschreiten. Das heißt, in 2 Jahren haben sich die Zinszahlungen mehr als verdoppelt in den USA. Das ist heftig. Und woran liegt es? Ne? Woran liegt es, dass der Staat jetzt so viel höhere Zinsen bezahlen muss? Und es ist auch goldrichtig, dass er sie bezahlen muss. Er muss spüren, wenn er hier Geld ausgibt für Dinge, die nichts bringen. Ne? Ohne diese Zinsen würde nämlich der Staat sich außer Rand und Band verhalten und die Modern Monetary Theory, die moderne Märchentheorie, dass der Staat beliebig viel Geld drucken kann, würde sich an dieser Stelle durchsetzen. Und nein, jetzt sieht man, dass das MMT halt nicht funktioniert. Dass halt die Zinsen to the moon gehen. Ne? Und wir planten 2023 im Haushalt eine Neuverschuldung von 37 Milliarden Euro ein. Ende 2023 lag man dann schon bei 39 Milliarden Euro. Und aktuell spricht man von 43 Milliarden Euro Neuverschuldung. Auch hier treiben die gestiegenen Leitzinsen die Neuverschuldung in die Höhe. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Wert für Deutschland. Vor der Cerveza-Krise, da lag unsere Zinszahlung bei 4 Milliarden. Und damals lag der Leitzins um 0%. Also hier geht es ganz, ganz massiv nach oben und die Zinszahlungen, die wir haben, sind gewaltig. Ne? Die Zinszahlungen haben sich damit natürlich auch bei uns massiv erhöht. Und wenn man die Zahlen sich anschaut, von 4 auf 43 Milliarden ist das eine mehr als Verzehnfachung. Und das ist eine riesige, gefährliche Situation, in der wir uns befinden. Und das war ein riesengroßer Fehler des damaligen Finanzministers, dem heutigen Bundeskanzler, Olaf Scholz. Der war ja in der GroKo Finanzminister. Der hätte sich massiv länger verschulden müssen, da die Zinsen niedrig waren. So wie jeder Häuslebauer versucht, sich in diesem Zinssatz möglichst lange zu sichern, damit er sein Häusle ordentlich abbezahlen kann. Und bei der negativen Zinskurve, die wir momentan haben, sind langfristige Zinsen besonders billig. Und da hätte sich der Staat, statt mit den üblichen Dreijährigen, hätte er sich mit 10 und 30 Jahren verschulden müssen. Da wäre weitaus weniger, aber im Moment hätten sie eine höhere Zinszahlung bedeutet. Ne? Und davor hat man sich gescheut, weil man denkt ja nur bis zur nächsten Wahlperiode, ne? Nicht weiter. Die Österreicher waren an der Stelle ein bisschen schlauer. Die haben eine 100-jährige Anleihe aufgelegt. Das heißt, die wird nie zurückbezahlt, da geht es um die Erträge. Und die lag bei einem Coupon von 2,1%. Ist jetzt auch schon wieder, ich weiß nicht, 7 Jahre her oder so. Da, als die Zinsen richtig ordentlich niedrig waren, da musste man halt am langen Ende ein bisschen mehr bezahlen, 2,1%. In der Zwischenzeit ist der Kurs der Anleihe massiv gefallen, weil der Zins halt gestiegen ist. Dann geht der Kurs runter und der Coupon hat sich jetzt rechnerisch auf 2,8% erhöht. Und damit ist diese Anleihe zum Spielball der Spekulanten und der Investoren geworden. Und Achtung, dies ist keine Anlageberatung. Wenn der Zins jetzt sinkt, dann kann diese Anleihe sich im Wert locker verdoppeln. Also da kann man auch auf Anleihen spekulieren. Keine Anlageberatung, was Sie mit Ihrem Geld machen, ist Ihr eigenes Ding. Denn es kann sein, dass wenn die Sache übel wird und die Zinsen sinken, dass dann keiner mehr diese Anleihe haben will. Dass also die Liquidität im Markt dann weg ist, weil jeder das Geld für alle möglichen Zahlungen von irgendwelchen Krediten braucht. Und dann kauft keiner die Dinger mehr. Ne? Also alles gefährlich, aber soll zeigen, dass sich andere Länder ja billiger refinanziert haben auf die Dauer. Ne? Hätte man machen können. Wir können also zusammenfassen, im Imperium, also der Hegemon, da steigen die Schulden massiv an, genauso wie bei uns. Und parallel zu diesen massiv steigenden Schulden steigen auch die entsprechenden Zinszahlungen. Kann das jetzt ein Anzeichen für eine massive Finanzkrise sein, dass wir da in etwas reinrutschen? Ich glaube ja. Lange können die Staaten die Ausweitung dieser Zinszahlung nicht durchhalten. Warum? Weil das Steueraufkommen steigt nicht. Da sind wir bei der Steuersensibilität. Also wenn man die Steuern erhöht, nimmt man mehr ein, aber dann sagen die Leute, ich arbeite doch nicht so viel und will nicht. Und die anderen sagen, das rentiert jetzt nicht mehr. Und dann kommt man zu einem Peak. Und ein maximal gieriger, aber verständiger Staat wird auf den maximalen Steuerertrag gehen. Bei uns ist man over the top und jetzt geht der Steuerertrag dann so langsam runter oder sagen wir verharrt auf diesem höchsten Punkt. Auch wenn in der Vergangenheit die Steuerzahlungen massiv angestiegen sind, so sehe ich das doch jetzt an, dass wir auf dem Peak angekommen sind. Und jetzt gehen die ganzen Zinszahlungen vom Steuerertrag ab. Das heißt, der Staat hat weniger Geld, mit dem er manövrieren kann, mit dem er wirtschaften kann. Und er muss immer mehr für Zinsen ausgeben, immer mehr, um die Schulden zu refinanzieren. Und das wird in Verteilungskämpfen in der Gesellschaft sich auswirken. Weil in einer schön wachsenden Gesellschaft kann man die Zuwächse entsprechend dem, der am lautesten schreit oder der es am meisten nötig hat, kann man es dann verteilen. Wenn man aber jetzt eine stagnierende oder sogar schrumpfende Gesellschaft hat, dann muss man sich um das, was man hat, gegenseitig streiten. Und das wird zur Auseinandersetzung, zu Spaltungen im Land führen. Ganz gefährliche Geschichte. Da werden weniger und weniger Mittel für die Bürger überbleiben. Ja, die Preissteigerung oder die Diätensteigerung bei den Abgeordneten, die laufen weiter. Keine Sorge. Ne? So, die höheren Zinsen führen aktuell zu einer Erhöhung der Firmenpleiten. Sieht man ja gerade, wie die steigen. 40% höher als im letzten Jahr, habe ich das letztes Mal gelesen. Das halte ich noch nicht für kritisch. Wir sollten auf Firmenpleiten von 1,5 bis 2% der Firmen pro Jahr kommen. Da sind wir noch nicht. Das ist dann eine gesunde Pleitewelle, um die falsch wirtschaftenden Firmen oder die subventionierten Firmen, wo die Subventionen nachlassen, vom Markt zu drängen, ne? Und die Ressourcen dieser Firmen wieder freizusetzen. Das sollte im Prinzip das Ziel sein und noch sehe ich also diese Pleitezahlen noch nicht hoch genug, dass es uns dick eingehen sollte. Aber mehr und mehr Banken wackeln mal wieder, weil die Deutsche Pfandbriefbank, das ist ehemals der Immobilienteil der Hypo Real Estate, die haben ihr Geschäft nach USA ausgeweitet und dahin Gewerbeimmobilien. Ja, wie blöd kann man sein? Ne? Und jetzt hängen sie da mit drin und sie sind schon unter heftigster Beobachtung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie schon pleite sind oder ob sie schon gerettet werden. Man hört also so einiges. Ne? Das ist so dieser Größenwahn. Eine deutsche Pfandbriefbank, die sich um unsere Immobilien kümmern soll und so, geht natürlich ins Ausland. Ne? Ja. Genauso wie so einige Deutsche, ich glaube, ist das nicht die Deutsche Bahn, die irgendwelche Bussysteme in Marokko oder so betreiben will oder was, Algerien, irgendwie sowas. Also die oder auf Kreta fahren, glaube ich. Also das sind Gedanken, die Manager dort haben, die sich von ihrem eigenen Geschäft völlig gelöst haben und hier einen Wirrflug hier veranstalten. Eine Katastrophe, ne? So, wir müssen also diese Banken, die da so langsam in Schieflage kommen, müssen wir anfangen zu retten. Damit das System nicht zusammenbricht. Wird es eine Rettung geben? Ja, unbedingt. Wird die Rettung erfolgreich sein? Vermutlich. Wird weitere Rettung geben? Natürlich. Werden die erfolgreich sein? Da scheiden sich die Geister, weil die Geldmenge to the moon, die explodiert. Um jeder Krise wird sich ungefähr die Zentralbankgeldmenge verdoppeln. Damit schlägt das mit der Zeit, nicht sofort, mit der Zeit auch auf die reale Geldmenge durch. Und diese reale Geldmenge sorgt dann für Inflation. So einfach ist das. Ne? So, jetzt kommen wir also zur Inflation. Und aktuell sagt man, die Inflation ist gebrochen, es ist nach unten gegangen und so weiter. Schauen Sie immer auf die Core Inflation. Das ist die Inflation, die korrigiert ist um schnell wechselnde Einflüsse wie Energiepreise, Lebensmittel und so, die sind da rausgenommen. Und da sieht man, was sich so als Bodensatz macht. Und da die Core Inflation ist ganz und gar nicht gebrochen. Und aktuell sieht man also offizielle Zahlen von 2,8 bis 3, so viel USA, Deutschland. Und die ganzen Zentralbanken sagen, jo, Inflation ist gebrochen und wir gehen jetzt Richtung 2%, erlauben Sie mir ein Hüsteln. Es gibt da mehrere Dinge. Und zwar, das erste ist, diese Zahlen sind getürkt. Schauen Sie, was Sie ausgeben für, wie heißt es so schön in Amerika, Energy, Food, Shelter. Also für Energie, für Nahrungsmittel und für Ihre Wohnung. Mieten to the moon, Nahrungsmittel massiv gestiegen, Energiepreise massiv gestiegen, die höchsten der Welt. Also auf diesen drei Gebieten, was das Wichtigste für die breite Bevölkerung ist, extreme Preissteigerung, die mit den offiziell verlauteten 2, so viel nichts oder 3, so viel nichts zu tun haben. Ne? Also wir haben hier reale Inflation, die liegt deutlich darüber. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir 3,5% höhere Inflation haben, als ausgewiesen ist. Die EU macht da sogar eine Untersuchung und misst eine gefühlte Inflation bei der Bevölkerung. Das finde ich mal richtig gut, dass die das machen. Und die Zahlen werden auch veröffentlicht und die sind auch immer deutlich, so 2-3% höher. Aber auch das, glaube ich, ist noch ein bisschen am unteren Ende von dem, was bei der breiten Masse der Bürger dann wirklich aufkommt. Wenn wir jetzt in den USA die 5,25 bis 5,5% Leitzins sich ansieht, dann liegt das ungefähr auf der Höhe der, könnte auf der Höhe der tatsächlichen Inflation liegen. Aber ich glaube, sie liegt immer noch ein Stückchen unter der tatsächlichen Inflation. Inflation, was man so von Urlaubern in den USA hört, was man dort für die verschiedenen Dinge ausgeben muss. Damit wird die Inflation wiederkommen. Führt überhaupt keinen Weg dran vorbei. Die Inflation kommt immer in Wellen, genauso wie es in den 70er Jahren, 80er Jahren gekommen ist oder Anfang der 80er Jahre dann gekommen ist. Und woran liegt das nun? Weil die Arbeitsverträge eine Tarifbindung haben, 1 bis 2 Jahre. Und nach einer Preissteigerung kommt die Forderungen nach Lohnerhöhungen, wie jetzt beim öffentlichen Dienst, bei der Bahn, Lufthansa und so. Die haben ja alle Preissteigerungen, sind in Streiks gegangen, weil ihnen das zu wenig war, versteht man auch. Jetzt haben sie also die Lohnerhöhungen und diese Lohnerhöhungen setzen sich nun in den Kosten der Unternehmen fest. Die müssen ja schließlich diese Lohnerhöhung bezahlen. Und diese Kosten führen nun dazu, dass dort die Preise erhöht werden müssen, was wieder zur Inflation führt und die Löhne wieder erhöht werden müssen. Wir kommen also zu einer Lohnpreisspirale. Eigentlich sollte man sagen Preis-Lohn-Preisspirale oder Lohnpreis-Lohnspirale oder wie auch immer. So sozusagen, dass wir eine Lohnpreisspirale wird der Sache nicht ganz gerecht. Ne? Also es ist ein nach sich am oben anschaukeln. Ne? Und ganz besonders schlimm an dieser Stelle, was die meisten Leute nicht verstehen, ist, dass es hier zu einer Progression kommt. Denn wenn nun ein Mitarbeiter 5% mehr bekommt, dann bedeutet das nicht, dass er 3% netto mehr bekommt, sondern er bekommt netto viel, viel weniger mehr, weil er steigt in seinen Lohn, dafür steigt dann seine Krankenkassen, seine Arbeitslosenversicherung, seine Pflegeversicherung, seine Rentenversicherung. Er kommt auch in eine höhere Steuerquote rein, weil die Progression geht ja nach oben. Und das heißt, von seiner Lohnhöhe von 3% bleiben ihm vielleicht 1,5 übrig, wenn überhaupt. Zusätzlich muss von diesen Preiserhöhungen die Firma noch den Arbeitgeberanteil, den der Arbeitnehmer auch erwirtschaften muss, den Arbeitgeberanteil zu den Sozialversicherungen auch noch dazu bezahlen. Also am Ende liegen beim Arbeitgeber, sagen wir mal, müssen 5% Preissteigerung gemacht werden, um 3% Lohnerhöhung zu bringen. Gut, nun haben wir nicht alles 100% Lohn, sondern es sind auch noch Vorprodukte und so weiter. Die beziehen wir häufig aus dem Ausland, aber auch dort läuft die Inflation, die Vorprodukte werden teurer. Ist eine schwierige Sache, wie das da weitergeht. Damit die Firmen also hier wirklich auf ein positives Ding kommen, müssen zwingend Produktivitätsverbesserungen her. Das heißt, der einzelne Mitarbeiter muss mehr produzieren. Sei es an Dienstleistungen oder an Waren, ist egal. Er muss auf jeden Fall mehr machen. Warum? Damit die Kosten auf mehr Produkte und Dienstleistungen, die er erzeugt, verteilt werden können. Nur dann lässt sich das alles halten. Wenn wir jetzt in einer Rezession drinstecken, in der Deutschland deutlich massiv drin ist, auch noch geschönt, die Zahlen, die da gezeigt werden, und damit kein wachsender Absatz möglich ist, dann kann man auch die Sache nicht auf eine größere Anzahl an Produkte verteilen, diese Kosten, die dazukommen. Geht nicht, weil man kriegt einfach den Absatz nicht. Man müsste also dann Mitarbeiter entlassen, damit die Kostenbasis sinkt. Ja, und genau das sehen wir ja, wie viele dort Mitarbeiter bei den Konzernen entlassen werden. Die Unternehmen sind in einer Zwickmühle. Und jetzt kommt zu diesen Preissteigerungen noch die erhöhten Zinsen dazu, die sie für ihr Fremdkapital bezahlen müssen. Ganz heftige Geschichte. Viele Firmen haben Fremdkapital aufgenommen. Und was machen sie dann? Dann gehen sie hin und bremsen die Investitionen, weil die kosten Geld und bringen nicht sofort was. Ne? Damit sie entweder die höheren Zinsen bezahlen können beim Verlängern dieser Revolvieren der Kredite, oder aber, dass sie die Kredite zurückzahlen können und sich nicht neu verschulden müssen. Sie bremsen also ein, was erneut in die Rezession führt, in geringere Absatzzahlen, geringere Mitarbeiterauslastung zur Freisetzung von Mitarbeitern und, und. Die Produktivität wird so nicht steigen, kann nicht funktionieren. Und damit dreht sich die Lohnpreisspirale ja immer weiter, hört nicht auf. Das ist der Hauptgrund, warum heute so viele Firmen bankrott gehen. Und ja, sie können die gestiegenen Kosten, Finanzierungskosten und Lohnkosten der Mitarbeiter nicht tragen bei einer sich in der Rezession befindlichen Wirtschaft, in einer Wachstumsgesellschaft. Das muss jetzt nicht mehr Konsum, mehr Müll und so weiter sein, sondern das kann auch sagen, höherwertige Produkte, wie statt mein üblicher Stock und eine Schraube, wenn man im Alter ein schlechtes Hüftgelenk hat, möchte man da eine Hightech-Titanprothese rein. Führt nicht zu mehr Konsum und zu mehr Umweltverschmutzung und sonst was. Nein, ist einfach höherwertig. Ne? So. Und deshalb ist qualitatives Wachstum so wichtig. Es geht nicht um quantitatives Wachstum, dass man noch mehr Cola-Dosen hat oder so. Ne? Darum geht es nicht. So. Und was machen nun die Unternehmen, die sich gegen diese Lohnpreisspirale nicht wehren können, die sich gegen gestiegene Energiepreise nicht wehren können? Nun, die wandern ins Ausland ab. Sehen wir ja gerade. Ne? Abwandern in billigere Volkswirtschaften. Das senkt unser BIP und sorgt für höhere Sozialkosten bei den Versicherungen. Arbeitslosen, Rentenversicherung. Ja? Schlimme Geschichte. Auch fallen die Steuereinnahmen dieser Firmen aus. Bislang wanderten die Konzerne ab, die zahlen sowieso keine Steuern oder sehr geringe Steuern, weil die das international verschieben können und dann in geringe steuerbelastete Volkswirtschaften die Gewinne transferieren. Aber mittlerweile wandert auch der Mittelstand ab. Und der hat die Steuern bezahlt. sodass ich also von der Stagnation oder sogar Rückgang der Steuereinnahmen ausgehe. Der Staat muss sich mehr neu verschulden. Ein Teufelskreis. Sie sehen, das hängt alles voneinander ab. Und einfach zu sagen, wir machen dies, wir machen das und Nullwachstum ist wichtig und so, komplett falsch. Wirtschaft nicht verstanden. 6 Sätzen. Klar, hat auch niemand Wirtschaft studiert. Ne? Und damit können wir nun das Verhalten der Fed verstehen, dass sie die Zinsen nicht gesenkt haben. Sie haben Angst vor der wiederkommenden Inflation. Das kann man ganz, ganz deutlich spüren. Sie haben Angst davor, dass die Banken erneut wackeln. Und wie gesagt, die 722 Banken, die vor einem Jahr schon landunter waren oder die Hälfte ihres Eigenkapitals verloren hatten, sind sichtbar und man muss sich darauf vorbereiten, diese Banken erneut mit viel Geld zu fluten. Und das würde die Inflation oder wird die Inflation dann wieder anwerfen. Und wenn da die Zinsen hoch sind, kommt sie vielleicht nicht ganz so flott. Ne? Deshalb auch die Äußerung von Jeremy Powell, dass sie das Quantitative Tightening, also die Reduzierung der im Umlauf befindlichen Zentralbankgeldmenge, die wird nämlich momentan pro Monat um ungefähr 60 Milliarden Dollar gesenkt. Das heißt, die Zentralbankmenge, die to the moon ging, geht gerade runter. Und zwar mit 60 Milliarden pro Monat. Und das wollen sie jetzt abschwächen auf 30 Milliarden pro Monat. Dass also mehr Zentralbankgeld für die Banken im Markt bleibt und es den Banken dann nicht so schwer fällt, sich refinanzieren. Und die Geldmengen, die in den USA bei der Zentralbank durch die Geschäftsbanken eingelagert sind, damit sie diese Reserven haben für den Interbankenverkehr, der ja mit Zentralbankgeld dann rückgedeckt wird. Diese Rücklagen schrumpfen rapide, ganz steil. Die Banken brauchen jetzt das Zentralbankgeld. Und wenn jetzt das Zentralbankgeld von der Fed noch reduziert wird, wird sich dieser Trend noch massiv verstärken und auf einmal müssen die Banken gerettet werden. Also deshalb das Tightening abschwächen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie das komplett einstellen im nächsten Quartal, weil es halt dann bei den Banken schon so eng geworden ist. Allerdings muss die Fed dem gesamten Markt eine Zinssenkung als möglichen Ausweg aus der Misere zeigen, damit die Wirtschaft nicht verzweifelt und sagt, wir machen zu, hat sowieso keinen Sinn mehr, sondern die Zinssenkung kommt und wir haben eine Durchstrecke und danach wird es wieder besser. Ne? So. Und die Aktienmärkte sagen, eine Zinssenkung kommt, das wird die Kurse nach oben flügeln, ich kann in meinen Aktien drin bleiben oder ich kann sogar noch einsteigen, noch kaufen, dass man hier also die höchsten Höhen der Börsen sieht, weil immer wenn Geld da ist, steigt die Börse. Ne? Weil das Geld wird zuerst in die Finanzindustrie investiert und von dort werden es in Gehälter, Boni und so weiter ausgeschüttet und die kommen erst in die Realwirtschaft an. Cantillon-Effekt. Wer dicht am Geld ist, hat am meisten davon. So läuft das dort. Ne? Es ist ja der Versuch, einen Marktcrash zu verhindern, indem man sagt, ja, die Zinssenkung wird kommen. So. Aber wenn man es jetzt so ansieht, wie die gesamten Kennwerte aussehen, dann sieht es so aus, als ob wir eine größere Inflation sehen werden und eine massive Rezession. Auch in den USA, die momentan nicht auf Rezession steht. Es gibt so ein paar Kennwerte, die zeigen, in welche Richtung das gehen könnte. Tja, ich glaube daran, dass es zu einer Rezession kommt, aber keine Anlageempfehlung. Ich bin immer noch all in. Ja, weil es geht ja. Man soll das Pferd reiten, bis es tot ist, ne? Gut, wo wird denn jetzt der Markt hinfallen? Es ist der Ritt auf der Rasierklinge. Wird es in die Hyperinflation gehen oder Hyper ist zu viel? Wird es in die starke Inflation gehen oder wird es in die Firmenpleiten gehen? Wenn der Zins hoch bleibt, geht es in die Firmenpleiten und die Staatspleiten. Geht der Zins runter, geht es in die Inflation. Der Mittelweg, der Ritt auf der Rasierklinge, schwierig. Und wo wird es hingehen? Aus meiner persönlichen Sicht immer in Richtung Inflation. Denn es ist ja das Ziel der Zentralbanken, nicht Geldwertstabilität, nicht 0% oder nicht 0% Inflation, sondern es ist das Ziel der Zentralbanken ausgegeben, ungefähr 2% zu haben. Erst unter 2%, dann um 2% und so weiter, ne, immer nach oben diskutiert, weil nur diese Inflation sorgt dafür, dass die Staaten sich entschulden, ohne dass sie wirklich zurückzahlen und sparen müssen. Ne? Deshalb versuchen die Zentralbanken die Inflation hochzuhalten. Aber spielen mit dem Feuer, wenn die Inflation da oben wegläuft, haben sie verloren. Also ganz, ganz schwierig einzustellen. Und eine höhere Inflation tut den Staaten gut, sagen wir den Politikern gut, den Bürgern natürlich nicht. So, das ist die ganze Geschichte. So. Inflation ist ja zufällig, ne? Kommt von irgendwo her, hat niemand Schuld dran. Hüstel, Hüstel. Das ist das, was man den Bürgern hier verkaufen will. Nein, Inflation ist immer von der Zentralbank gemacht. Die Zentralbank hat eine einzige Aufgabe. Nein, nicht klimamäßig zu investieren. Nein, hier nicht die Wirtschaft zu fördern. Nein, sie hat eine einzige Aufgabe. Geldwertstabilität. Nur das steht im EZB-Vertrag drin. Kein anderer Satz. Nichts anderes. Geldwertstabilität. Und dagegen verstoßen sie regelmäßig. Hätten sie 2007, 2008, 2009, hätten sie ausschließlich auf Geldwertstabilität Wert gelegt, hätte es eine Reihe an großen Pleiten gegeben, die unsere Volkswirtschaft nicht zu Boden gezwungen hätte, aber die faulen Obststücke aus dem Korb genommen hätte. So kann die Fäulnis sich auf die anderen ausbreiten. Und bei jeder weiteren Rettung hat man nicht auf Geldwertstabilität, sondern auf Wirtschaftspolitik gesetzt. Und das ist nicht die Aufgabe der Zentralbank. Die hat sich ausschließlich um Geldwertstabilität zu kümmern, weil das Voraussetzung für eine vernünftige Volkswirtschaft und eine prosperierende, fortschreitende Volkswirtschaft ist. Und das ist das Riesenproblem, an dem wir sind. Diese Schulden, die der Staat macht, die die EZB fördert, die sogar Staatsanleihen aufkauft. Ein absolutes No-Go, eine Finanzierung des Staates durch die Zentralbank. Absolutes No-Go. Verstößt gegen jegliche Regel innerhalb der Zentralbank, innerhalb des Gründungsvertrages. Wird gemacht. Ne? Und da hören sie ja nicht auf. Irgendwann kaufen sie nicht nur Staatsanleihen, dann kaufen sie auf einmal auch Anleihen von börsennotierten Aktiengesellschaften. Ja, wo sind wir denn da? Ne? Katastrophe. Ne? Und hier wird Wirtschaftspolitik gemacht von Leuten, die Geldpolitik machen sollten. Nicht Finanz, Geldpolitik machen sollten. Und das passiert nicht. Schulden machen kann positiv sein. Wollen wir am Ende mal einen kleinen positiven Ausblick bringen. Würden wir massiv Schulden machen und dafür Straßen, Brücken, Mobilfunk, Glasfasernetz, Kernkraftwerke, würden wir das damit finanzieren, hätte die Gesellschaft etwas davon. Wenn wir jedoch, sagen wir mal, in Kriegswirtschaft wechseln, was jetzt permanent gefordert wird, wenn wir Doppelwumms machen, dann heißt es, ja, das sichert ja Arbeitsplätze, wenn wir hier Panzer bauen und Granaten und so weiter. Es ist am Ende aber nur Konsum. Kriegswirtschaft ist Konsum, weil die Produkte nicht arbeiten. Sie erzeugen Sicherheit, die Frage ist, wie viel haben wir? Sie erzeugen aber keine Maschinen und Gegenstände, die wieder Wohlstand erschaffen. Also, wenn man mit dem Geld eine Infrastruktur erzeugt, die die Wirtschaft leichter arbeiten lässt, weil man auf einmal die Batterien mit einer Eisenbahn direkt zum Fertigungswerk fahren kann, weil die Brücken gut sind oder jetzt, wie bei der Deutschen Bahn, die Brücken so marode sind, dass die Güterzüge da nicht mehr direkt drüber fahren, sondern in Umwege fahren müssen und so weiter, ist alles eine fehlende Investition des Staates, um der Wirtschaft ein leichtes Wirtschaften zu ermöglichen. So, also da an der Stelle vollkommen falsch investiert, vollkommenes Chaos, was veranstaltet wurde und vor allem wurde nicht in Dinge investiert, die zu Wachstum, nicht zwingend konsumtives Wachstum, sondern qualitativem Wachstum führen. Wenn irgendwo im Ausland da ein Auto gebaut wird, was 10 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, oder wir bauen ein Auto, was 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und exportieren es dahin, das ist qualitatives Wachstum. Wenn wir uns das so schwierig machen, das Leben, dass dort die 10 Liter Autos fahren, nun, dann haben wir unser Geld falsch investiert. Ne? Ja, so einfach ist es. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.